nicht. Glaube! Hilf meinem Unglauben!
Okay, ihr Lieben, das war jetzt eben die Übung, die Ansgar Hörsting uns empfohlen hat. Er ist ja der Präses unseres Gemeindebundes und hat das in einem Artikel in Christsein heute gerade so empfohlen. Mal laut werden. Diese bekannten Sätze der Jahreslosung, mal richtig zu schreien. Mit der deutlichen Pause dazwischen, wenn es sein muss, hinter verschlossenen Türen. Ich fand den Gedanken gar nicht so schlecht. Die Geschichte mal nachzuahmen, aus der die beiden Sätze stammen. Zu der Geschichte komme ich noch. Und wenn uns dieses Schreien, dieses Brüllen nur hilft, mal rauszutreten aus unseren üblichen Gedanken und unser Denken und unser Fühlen, unser Handeln mal wieder in Verbindung miteinander zu bringen. Ich glaube! Okay, das habe ich gerade gebrüllt. Fühlt sich komisch an. Alle haben gelacht. Irgendwie fremd. Kann ich das so brüllen? Kommt da nicht ein Aber? Hilf meinem Unglauben! Okay. Ist das jetzt die Antwort auf das Aber? Geht das, fühlt sich auch irgendwie komisch an, ne? Fremd, unbequem. Aber wenn es um den Glauben geht, geht es überhaupt um den Glauben? Oder geht es nicht mehr um das Glauben? Also geht es um ein Ding, um eine Sache, die ich so in mir drin habe? Also um den Glauben? Oder geht es um etwas, was ich mache, um eine Tätigkeit, was ich tue? Also um das Glauben? Wir merken, da fängt die Verwirrung schon an. Der Mann, der diese Sätze Jesus entgegenbrüllt, hat ja auch beides hineingepackt. Erst schreibt er, ich glaube. Man könnte natürlich gleich zurückfragen. Okay, du glaubst. Ach, ist ja interessant. Erzähl doch mal, wie du das machst. Was tust du denn, wenn du glaubst? Könntest du diese Frage beantworten? Was tust du, wenn du glaubst? Und dann schreit er, hilf meinem Unglauben. Das bedeutet ja, in mir ist ein Ding, irgend so ein Ding, das mir im Weg steht, da, wo ich nicht so dran vorbeikomme, wie so ein Felsblock, an dem ich nicht vorbeikomme. Und Jesus, jetzt beseitige doch dieses hinderliche Ding in mir und ersetze das bitte durch den Glauben, also als Brücke, wo ich drüber gehen kann. Und wieder könnte man gleich zurückfragen, ist ja interessant, in dir ist ein Unglaube? Was ist denn ein Unglaube? Und wodurch möchtest du dieses undefinierte Ding ersetzt haben? Durch Glauben? Interessant, was ist denn ein Glaube? Wie sieht der denn aus? Wie fühlt er sich denn an? Woraus besteht der denn? Bin mir ziemlich sicher, dass es zu kaum einem anderen Thema so viel Verwirrung gibt wie zu dem Thema Glauben. Nebulöse Vorstellungen. Und ein paar von den wirren Vorstellungen lassen sich recht schnell vorab beiseite schieben. Dann sind wir die schon mal los. Damit fange ich schon mal an. Also unter Christen, die ihr Christsein ernst nehmen, wollen wir ja sein, besteht ziemlich schnell Einigkeit darüber, dass einige Sachen mit dem Wort Glauben nicht gemeint sind. Und es ist klar, es ist nicht dieselbe Bedeutung, wie wenn jemand sagt, ich glaube, dass morgen schönes Wetter ist. Denn damit drückt man ja nur eine Einschätzung aus, was wahrscheinlich ist. Dann stimmt auch der Satz, Glauben heißt nicht wissen. Nein, ich weiß es nicht, aber ich halte es für wahrscheinlicher, dass es morgen trocken bleibt, als dass es anfängt zu regnen. Deswegen nehme ich auch keinen Regenschirm mit. Und dazu würden die meisten Christen sagen, also nee, das meine ich damit nicht. Es ist auch nicht dasselbe, wie sowas, was man überhaupt nicht wissen kann. Also wo man eigentlich gar nichts drüber sagen kann, so reine Spekulation. Alles nur Glaube hört man dann. Wenn irgendjemand drüber redet, ob es noch sonst irgendwo im Weltall Leben gibt als hier auf der Erde, alles nur Glaube. Okay, und da würden die meisten Christen auch sagen, nee, also das meine ich nicht, wenn ich Glauben sage. Und die meisten Christen würden auch sagen, Glaube ist mehr als nur so ein unbestimmtes Gefühl. Ja, es muss doch noch mehr geben als das, was man sehen und erforschen kann. Da muss doch noch was sein. Ja, alle Völker aller Zeiten sind ja schon ungeheuer religiös gewesen. Man sieht schon, es ist ein Grundbedürfnis der Menschen zu glauben. Ja, und solange mir nichts Besseres über den Weg läuft, bleibe ich mal bei dem, wo drin ich so aufgewachsen bin. Also dann bleibe ich irgendwo in der Gemeinde oder irgendwo in der Kirche. Fühlt sich für mich besser an, wenn ich mal so dabei bleibe. Ja, da stimmt schon was dran. Für viele Menschen, die vielleicht so als, böses Wort, Karteileichen noch irgendwo Mitglied sind, könnte das zutreffen. Aber erstaunlicherweise auch bei vielen Leuten, die dann sagen, nee, Schluss. Also ich trete aus der Kirche, aus der Gemeinde, sieht man plötzlich neben anderen Sachen so den Platz einer religiösen Vorstellung ein. Besonders gesund leben oder so irgendwas, sich besonders bewusst ernähren. Und wenn man mal darauf achtet, plötzlich tauchen in völlig weltlichen Diskussionen tief religiöse Begriffe auf. Und man fragt sich, wer wird da eigentlich gerade angebetet? Der heilige St. Bio oder wer auch immer? Also nichts gegen biologisch erzeugte Lebensmittel und gesunde Ernährung. Das gibt es aber auch in vielen anderen Bereichen. Aber die meisten Christen würden sagen, nee, also unter Christsein verstehe ich schon noch etwas anderes als die Befriedigung so eines allgemeinen religiösen Bedürfnisses. Wir kommen mal zu der Geschichte, in der ein Mann diese Sätze Jesus entgegenbrüllt. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Dieser Mann hat einen Sohn mit einem schlimmen Schicksal. Immer wieder schwere Anfälle, teilweise lebensbedrohlich. Schlimme Unfälle gab es dadurch auch. Die beschriebenen Symptome erinnern so ein bisschen an Epilepsie, aber genau weiß man es nicht. Der Mann selbst und auch Jesus, seine Jünger, sind sich jedenfalls sicher, in diesem Fall haben sie es mit einem bösen Geist, einem Dämon zu tun. Und jetzt hat dieser Mann von Jesus gehört. Denn Jesus war ja inzwischen dafür bekannt, dass er heilen konnte und dass er auch mit bösen Geistern fertig wurde. Und deshalb nimmt dieser Vater seinen Jungen und macht sich dahin auf den Weg, wo Jesus sich gerade aufhalten soll. Und dort am Fuße des Berges Tabor trifft er dann auf eine ganze Menge Menschen. Ganz viele Leute, die auch gerade auf Jesus warten und Schriftgelehrte, also Theologen, die gerne mit ihm diskutieren würden. Und 9 von 12 Jüngern Jesu. Nur Jesus selbst und seine 3 engsten Jünger, die waren gerade nicht da. Die haben nämlich einen Ausflug gemacht auf diesen Berg, während die 9 anderen Jünger unten geblieben sind und das Basiscamp bewacht haben. Und eifrig wie diese 9 Jünger sind, haben sie also schon mal die theologische Diskussion mit den Schriftgelehrten angefangen. Sie möchten ja den Laden am Laufen halten, bis Jesus wiederkommt. Und damit überschritten sie jetzt auch nicht ihre Kompetenzen, denn Jesus hatte sie ja schon mal dazu bevollmächtigt, alles das zu machen, was er auch so macht. Und er hatte sie mit diesem Auftrag und dieser Vollmacht auch schon mal erfolgreich losgeschickt, kann man 3 Kapitel vorher in Markus 6 lesen. Sie hatten schon gepredigt und diskutiert und geheilt und böse Geister ausgetrieben. Alles nichts Neues für sie. Also keine neue Erfahrung. Sie wissen, wie man den Laden am Laufen hält, bis Jesus wiederkommt. Okay, das kennen wir. Wir wissen ja auch, wie man den Laden am Laufen hält, bis Jesus wiederkommt. Ja, und eifrig wie diese 9 Jünger sind, nehmen sie sich auch dieses Mannes und seines Jungen an. Sie wollen ja den Laden am Laufen halten. Und diesmal bekommen sie überhaupt nichts gebacken. Sie wollen das machen, was sie schon öfter gemacht haben. 0 Ergebnis. Sie wollen das machen, was sie eigentlich längst drauf haben. Nix. Pleite. Den 9 Jüngern war das sicher peinlich. Das sind doch jede Menge Leute, die gucken alle zu. Und nichts passiert. Sie stehen da zu 9 und heilen an diesem Jungen rum und nichts passiert. Und alle gucken zu. Was machen wir denn jetzt? Also weglaufen können wir auch nicht. Ja? Wir müssen ja das Basiscamp halten hier. Wir haben doch alles so gemacht, wie wir es bei Jesus gesehen haben. Wie es sonst auch immer funktioniert haben. Aber jetzt, wie fühlt man sich dann? Blöd fühlt man sich dann. Und was macht man? Na klar, dann geht die Fehlersuche los. Woran liegt's denn? Mensch, wo hakt's denn? Und dann kommt wieder der Glaube ins Spiel. Oder das Glauben. Was haben wir falsch gemacht? Haben wir falsch gebetet? Haben wir vielleicht bittend gebetet, Fürbitte gemacht? Gott, heile bitte diesen Jungen und befreie ihn aus dem Griff einer bösen Macht, wo wir besser hätten gebieten sollen. Krankheit, wir befehlen dir, den Jungen zu verlassen, und böse Macht, wir gebieten dir augenblicklich zu verschwinden. Oder hätten wir besser proklamieren sollen? Wir sprechen aus, dass dieser Junge jetzt wieder gesund wird und dass jede böse Macht ihn augenblicklich verlässt. Hätten wir besser Worte der Heilung aus der Heiligen Schrift benutzen sollen zum Gebet? Der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, Psalm 103. Ich bin der Herr, dein Arzt, 2. Mose 15. Keine Waffe, die gegen dich geschmiedet ist, soll es gelingen. Jesaja 54. Oder hätten wir vielleicht stattdessen Gott schon im Voraus dafür danken sollen, dass dieser Junge bereits geheilt ist und der Griff böser Mächte schon gebrochen ist? Naja, 2 Kapitel später sagt ja Jesus ja seinen Jüngern ganz ausdrücklich: Alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es schon empfangen habt und es wird euch werden. Ja, oder hätten wir einfach Lobpreis machen sollen, die Größe und die Macht Gottes loben und preisen, bis die Krankheit und die bösen Mächte sich von alleine verziehen? Was haben wir falsch gemacht? Wo haben wir falsch geglaubt, unseren Glauben falsch ausgeübt? Kennt ihr so Situationen? Also ich kenne die. Ja? Man hat alles Mögliche gemacht, alles, was man kann und noch ein bisschen mehr, auf die verschiedensten Weisen gebetet, das Verschiedenste in Angriff genommen und nichts passiert. Und die Gebete werden lauter und länger und werden mit stärkeren Worten gesprochen und nichts passiert. Versteht mich nicht falsch. Alle diese Gebetsarten, die ich jetzt so ein bisschen persifliert habe, die haben alle ihre Berechtigung. Und noch einige mehr. Nichts davon ist falsch. Und wenn man als Christ erwachsen geworden ist und so ein bisschen was gelernt hat, dann sollte man die am besten alle in seinem Werkzeugkasten drin haben und man sollte auch wissen, wie und wo man sie anwendet. Man sollte damit umgehen können. Aber die Frage, warum nichts passiert, die bleibt trotzdem unbeantwortet. Die Frage bleibt übrigens auch unbeantwortet, wenn was passiert. Nur stellen wir die Frage dann normalerweise nicht. Also wenn ich bete und eine Gebetserhörung erlebe, und das passiert ja, passiert auch öfter mal, dann frage ich praktisch hinterher nie: Okay, lag das jetzt daran, dass ich dafür Bitte gemacht habe und dass ich da proklamiert habe und dort mit der Bibel gebetet habe und dort im Gebet in Anspruch genommen habe, was verheißen ist, und da in Sprachen gebetet habe oder wie auch immer, sondern da kommt eine Gebetserhörung und ich freue mich. Hey, super Gebetserhörung, danke Jesus. Ja, Glaube ist immer auch tätiger Glaube, ist immer auch Bewegung. Ich muss schon was machen. Glaube ist Bewegung, will gelebt werden. Deshalb sagt Jakobus auch in seinem Brief, dass Glaube ohne Werke, also Glaube, der nicht betätigt wird, tot ist. Und darüber, wie man Glauben ausübt, wie man ihn praktiziert, kann man schon was lernen. Und wie man betet, kann man schon lernen. Und wenn du es noch nicht so richtig kannst, wir bieten ja Möglichkeiten zum Lernen an. Glaubensgrundkurs und Jüngerschaftsschule und vielleicht machen wir irgendwann mal eine Gebetsschule. Man kann was lernen, ja. Aber Glauben ist mehr als das, was man lernen kann. Das wären die nächsten 2 Missverständnisse, die auch bei Christen so gelegentlich auftauchen. Glauben ist mehr als für Wahrheiten. Glauben ist immer mehr als nur was für Wahrheiten. Jakobus spießt das richtig auf. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Na toll, bravo, gut gemacht. Das glaubt der Teufel auch und zittert. Auf Deutsch gesagt, ein Glaube, der nicht praktiziert wird, der nicht gelebt wird, der ist gar kein Glaube, den kannst du auch vergessen. Glaube ist viel mehr als nur etwas für Wahrheiten. Glaube ist aber auch kein Kochrezept, das man abarbeitet. Ja, man nehme diese Gebetsform, jene Bibelstelle, ein wohldosiertes Maß an Engagement in der Gemeinde, noch diese bestimmte geistliche Übung, lasse das alles auf mittlerer Flamme 3 Wochen im Hausgleich köcheln, gebe 10 Minuten täglich stille Zeit dazu, dann bekommt man ein äußerst schmackhaftes Ergebnis serviert. Nein, nein. Das hat zwar alles was mit Glauben zu tun. Und auch davon ist nichts falsch. Aber Glauben ist offensichtlich noch mehr, als es nur richtig zu machen. Nur Anleitungen abzuarbeiten. Zurück zur Geschichte. Unsere Geschichte geht weiter. Es passiert doch was. Allerdings nicht, erstmal nicht mit dem Jungen und seinem Vater, sondern es passiert, dass Jesus mit seinen 3 engsten Jüngern wieder vom Berg runterkommt. Jesus kommt von einer sehr netten Bergwanderung zurück, wo es viel zu sehen gab. Und erst gibt es natürlich mal ein großes Hallo. Hey, alle haben auf ihn gewartet und jeder möchte jetzt mit seinem Anliegen der Erste sein. Jesus, kannst du mal hier gucken? Guten Tag, Herr Jesus, können wir mal mit Ihnen mal einen Termin für eine öffentliche Debatte ausmachen? Jesus, das hier ist eilig. Aber schließlich kommt doch ein bisschen Ordnung rein und dann wird ihm dieser Fall präsentiert. Der Vater mit seinem Jungen. Und der Vater darf erstmal so die Krankengeschichte schildern. Sehr leidvolle Geschichte. Und dann stehen auch diese 9 Jünger da rum. Und die müssen zugeben, ja, also Jesus, also wir haben uns angestrengt. Kannst du uns glauben? Du, und wir haben wirklich darauf geachtet, dass wir alles eigentlich richtig machen. Und wir wissen auch nicht, woran es liegt, aber ja, tut uns leid, wir haben nichts hinbekommen. Und Jesus, was macht er? Nickt er verständnisvoll und sagt, tja, tatsächlich, schwieriger Fall. Also wundert mich jetzt nicht so wirklich, dass ihr das nicht auf Anhieb geschafft habt. Das ist auch wirklich eine Sache für den Chefarzt und nicht nur für die Assistenzärzte. Ich zeig euch das nochmal. Passt mal gut auf, ihr könnt noch was lernen. Nein, sondern Jesus wird sauer. Er wird richtig sauer. Ihr ungläubige Brut, wie lange soll ich es mit euch noch aushalten? Wie lange braucht ihr mich eigentlich noch? Macht Platz und bringt den Jungen her. Das ist nicht nur eine dezente Kritik, die Jesus da übt, sondern das ist mehr als deutlich. Jesus platzt der Kragen und er bringt es auch sehr klar zum Ausdruck. Und als der verzweifelte Vater dann Jesus anfleht, Jesus, deine Jünger können nichts, aber wenn du was kannst, dann hilf uns doch. Da ist Jesus immer noch sehr kurz angebunden und richtig schroff. Was heißt hier, wenn du kannst? Alles ist möglich für den, der glaubt. Also das ist richtig harter Tobak, den Jesus da bringt. Und dann kommt dieser Aufschrei des Vaters. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich nehme mal an, die 9 Jünger... die da gerade von Jesus zur Schnecke gemacht worden sind, die werden sich gefragt haben, was erwartet der eigentlich von uns? Was erwartet der von uns? Ist unser Glaube zu klein? Müsste der größer sein? Wie groß muss er sein? So groß? So groß? So groß? Oder müsste der irgendwie ganz anders aussehen? Oder haben wir gar keinen richtigen Glauben? Also das war eine ernsthafte Frage für die Jünger, die sie auch länger beschäftigt hat. Lukas berichtet später, Lukas 17 finden wir das, dass die Jünger Jesus mal bitten, Herr, mehre uns doch den Glauben. Also die hatten scheinbar öfter mal den Eindruck, wir haben nicht mehr genug in unserem Glaubenstank drin. Da sind nur noch 10 Liter drin, ich will aber nach Berlin, dafür brauche ich 50 Liter. Also Jesus, füll doch mal nach in meinen Glaubenstank. Und wieder wird Jesus anscheinend ganz unverständlich schroff. Ha! Mehre uns den Glauben. Wenn ihr nur Glauben hättet wie ein Senfkörnchen, dann könntet ihr zu diesem Baum sagen, du reißt dich jetzt selbst aus und springst ins Meer und er würde euch gehorchen. Der Gedanke liegt nahe. Wie groß muss denn ein Glaube sein? Wie groß muss er denn sein, dieses Glaubensding in mir, um etwas zu bewirken? Erstaunlicherweise wählt Jesus ja an der Stelle dort im Lukas-Evangelium das Beispiel von dem Senfkörnchen, womit wahrscheinlich der Samen der mediterranen Senfrauke gemeint war, der wirklich winzig ist. 1000 Samen wiegen 2 Gramm. Das ist fast wie Staub. Und Jesus macht damit deutlich, also auf die Größe des Glaubens kommt es nicht an. Aber, ne? Da ist eine Folie falsch gerutscht. Egal. Aber Glauben ist Kraft. Glauben ist Kraft. Mit dem Glauben, doch, nee, das ist richtig. Mit dem Glauben ist es wie mit dem Führerschein. Den Führerschein muss man nicht nur dabei, den muss man nicht nur haben, sondern den muss man auch dabei haben. Der nutzt nichts, wenn er zu Hause an der Wand hängt. Poster, wo draufsteht, das glaube ich alles. Den muss man dabei haben und den muss man einsetzen. Glaube ist Bewegung und Glaube ist Kraft. Und du musst deinen Glauben nicht aufpumpen. Senfkörnchen reicht. Du musst nicht verzweifelt versuchen, größeren Glauben zu bekommen. Ich will damit auch nichts gegen einen großen und starken Glauben sagen. Wenn der da ist, ist der etwas ganz Kostbares. Und ich habe das schon erlebt. Wenn der Glaube in mir aufsteht, dann können ganz erstaunliche Sachen passieren. Aber wie bekomme ich jetzt Glauben? Wie bekomme ich Glauben? Wenn du versuchst, dir den irgendwie krampfhaft zu verschaffen, dann wird es hart und unbarmherzig. Für dich und für andere. Dann sitzt du da und bläst die Backen auf und versuchst zu glauben und siehst aus wie ein junges Huhn, das gerade versucht, sein erstes Ei zu legen. Und es drückt und drückt und gackert verzweifelt und bekommt es nicht hin. So bekommst du das Glaubensei nicht gelegt. Also was dann? Ich glaube, dass Markus uns diese Geschichte überliefert, damit wir entdecken, wer in dieser Geschichte der Held ist. Okay, der zweite Held nach Jesus, klar. Aber wer ist in dieser Geschichte der Held? Das ist nämlich dieser Vater. Dieser Vater, der so überhaupt nicht nach einem Glaubensriesen aussieht. Dieser Vater, der so verzweifelt ist. Dieser Vater, der sich so widersprüchlich ausdrückt. Dieser Vater, der so schwach und verletzlich wirkt. Er ist der Held in dieser Geschichte. Dieser Schrei, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Der ist nämlich zum einen ungeheuer ehrlich, ohne aufpolierte Fassade, geradezu schutzlos und verletzlich vor Jesus. Ohne irgendwas zu bekennen, was gar nicht da ist. Ich glaube, Jesus, ich komme zu dir. Jesus, ich erwarte alles von dir. Jesus, ich gehe hier nicht wieder weg. Jesus, ich will von dir was lernen. Jesus, du kannst. Jesus, ich glaube an dich. Und hilf meinem Unglauben. Jesus, in mir sind Zweifel. In mir sind Schmerzen. In mir sind Enttäuschungen. Jesus, ich weiß nicht, was ich richtig und was ich falsch gemacht habe. Jesus, was willst du eigentlich? Jesus, was soll ich tun? Soll ich überhaupt was tun? Jesus, ich gehe hier nicht weg. Jesus, ich will bei dir bleiben. Jesus, hilf meinem Unglauben. Das ist so sehr anders, als Rezepte abzuarbeiten. Das ist so sehr anders, als den Glauben aufzublustern. Das ist so sehr anders, als es selbst in der Hand zu haben. Und Jesus liebt das. Das liebt er zutiefst. Daran kann er nicht vorbei. Für die Gebetsbegeisterten unter euch oder die, die gerne mehr über das Gebet lernen möchten, sowas nennt man den Aufschrei des Herzens. Eine sehr ursprüngliche und einfache Art zu beten. Wir sind oft viel zu verkopft dazu. Aber der Mann hat Erfolg. Er hat ultimativen Erfolg, denn das, was er macht, ist Jesus sein Herz hinzuhalten. Jesus, hier ist mein Herz, so wie es gerade ist. Ohne Verzierung, schnörkellos, schonungslos, aber auch vorbehaltlos und ganz. Und das liebt Jesus. Das liebt Jesus, da kann er nicht dran vorbei. Und das ist der Anfang allen Glaubens, immer wieder. Jesus das Herz hinhalten, vorbehaltlos und ganz. Im Lateinischen heißt Glauben credere. Erste Person Singular credo, ich glaube. Deshalb heißt unser Glaubensbekenntnis auch das Credo, das ich glaube. Das stammt in der Sprachentwicklung von dem proto-indoeuropäischen Kret-de ab. Das Herz geben. Das Herz geben. Genau darum geht es. Das Herz geben. Immer wieder. Im Deutschen kommt das Wort Glauben vom mittelhochdeutschen Geloben. Daher kommt das Wort Gelöbnis. Das ist eine vorbehaltlose Verpflichtung. Alles auf eine Karte setzen. Dieser Mann hält Jesus sein Herz hin, vorbehaltlos. Er setzt alles auf die Jesuskarte und er wird nicht enttäuscht. Jesus heilt den Sohn, er befreit ihn aus der Fessel einer dunklen Macht, Ende des Dramas, ganz einfach so. Und später fragen die Jünger Jesus, warum konnten wir das nicht? Warum konnten wir diese Bindung einer bösen Macht nicht brechen? Und Jesus sagt wieder nicht, euer Glaube war nicht groß genug. Oder er hätte erst das machen müssen und dann das und dann das und das durfte ihr auf gar keinen Fall machen. Kein Rezept, das man richtig oder falsch abarbeiten kann. Jesus sagt, diese Art von böse Macht fährt nur durch Gebet aus. Und tatsächlich, so wie Lukas es berichtet, bitten seine Jünger ihn danach, Herr, lehre uns beten. Lehre uns beten. Und das heißt immer zuerst, Jesus, nimm mich an die Hand und bring mir bei, dir das Herz hinzuhalten. Bring es mir bei, vor dir schonungslos und offen zu sein. Bring mir bei, zu beten. Inzwischen ist das eines meiner Lieblingsgebete. Ein Gebet, das so im Hintergrund mitläuft, wenn ich für jemand bete oder wenn ich für etwas bete. Jesus, wie soll ich denn beten? Und Jesus liebt das. Er liebt das, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Er liebt das, Herr, hier ist mein Herz, ohne Verzierung, schutzlos, aber total. Er liebt das, Jesus, ich gehe hier nicht weg, ich liefere mich dir aus. Ich komme immer wieder. Hier ist mein Herz. Daran kann er nicht vorbeigehen. Das ist so anziehend für Jesus. Da muss er hin. Das ist der Anfang allen Glaubens. Ich lade dich ein. Wenn du ein alter Hase im Glauben bist, dann ist unser Herz manchmal so zugepflastert von allen möglichen Sachen. Und wir haben das schon so lange nicht mehr gemacht. Jesus einfach so das Herz hinzuhalten. So ganz einfach. Und wenn du es noch nie gemacht hast, Jesus das Herz hinhalten, dann ist die Gelegenheit, es zum ersten Mal zu machen. Jesus, hier ist mein Herz. Ich gebe es dir, es soll dir gehören. Ich lade dich ein. Und wenn du, ich werde gleich beten, und wenn du möchtest, dass Jesus einfach durch dein Herz durchkommen kann, in aller Schlichtheit, in aller Schönheit, dann lade ich dich ein, aufzustehen und vielleicht die Hände mal so hinzuhalten, als läge da dein Herz drin. Wenn es alles jetzt für dich zu viel ist oder an dir vorbeigeht, bleib gerne sitzen. Und wenn du es zum ersten Mal sagst, Jesus, hier ist mein Herz, es soll dir gehören, dann nimmt Jesus das und sagt, wie wunderbar. Bei mir ist dein Herz sicher. Alles Falsche deines Lebens, dafür bin ich längst gestorben. Und er macht dich zum Kind Gottes. Es ist so etwas Ursprüngliches, auch für alte, lang erfahrene Christen wieder in diese Kindlichkeit reinzutreten. Ich bete und wer mag, kann aufstehen und einfach mal so die Hände hinhalten. Jesus, du bist da. Du bist da und du siehst unser Herz und wir geben es dir neu oder zum ersten Mal. und sagen, Jesus, komm da hinein, komm da hinein. Es soll dir gehören. Jesus, du siehst mein Innerstes, du siehst die Schmerzen, die Zweifel, die Schwierigkeiten, all das. Aber es hindert dich nicht, mein Herz in treue, in liebevolle, in sanfte Hände zu nehmen und daraus etwas Wunderbares zu machen. Und wenn du das tust, dann sagt Jesus, wie wunderbar. Mein Herz und dein Herz, die kommen in Verbindung, die beginnen im gleichen Takt zu schlagen. Und er sagt dazu, ich verlasse dich nicht, bei mir ist dein Herz sicher. Ich verlasse dich nicht, heute nicht und bis ans Ende aller Zeiten. Du bist bei mir, du bist geborgen. Du darfst in jede Form der Gemeinschaft mit mir hineintreten. Jesus, und so halten wir dir das Herz hin und danken dir, dass du da bist und es in deine wunderbaren Hände nimmst. Amen. Ich wünsche euch ein wunderbares und sehr von Jesus erfülltes 2020.